Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Ursula Mense herzlich willkommen. Steigende Mieten sind für viele Menschen ein immer größer werdendes Problem, vor allem in den Ballungsräumen. Nun sollen nach dem Willen der Regierung künftig mehr Bürger mit kleinem Einkommen staatliche Hilfe, also Wohngeld, bekommen. Das Kabinett hat heute eine entsprechende Reform beschlossen, dazu gleich mehr. Außerdem beschäftigt uns eine neue Studie der Bertelsmann Stiftung über die Einkommenseffekte durch den EU-Binnenmarkt. Zunächst aber nach München, wo Siemens-Chef Joe Kaeser heute erläutert hat, wie er den radikalen Umbau des Konzerns vom unbeweglichen Tanker zu einem modernen Unternehmen weiter vorantreiben will. Neben Details zur schon angekündigten Abspaltung der Kraftwerkssparte gab es auch frische Quartalszahlen. Michael Watzke dazu.
Erst das Lichtgeschäft mit Osram, dann die Medizintechnik mit den Healthineers und jetzt die Kraftwerkssparte. Stück für Stück entkernt Siemens-Chef Joe Kaeser den Münchner Technologiekonzern.
Das ist ja eine fundamentale Veränderung des Unternehmens. Das ist eine Veränderung der DNA des Unternehmens.
Die DNA, also das Erbgut, lässt sich zumindest im menschlichen Körper nicht ohne Schaden ausgliedern. Joe Kaeser versucht die Gentransplantation trotzdem am Siemens-Organismus.
Mir fällt das schwer, das zu tun. Ich bin fast 40 Jahre bei dem Unternehmen. Ich habe gesehen, wie sich die Dinge entwickeln, wie sie kommen und wie sie gehen.
Nun geht also Gas and Power an die Börse. Das Geschäft mit den großen Kraftwerken und Gasturbinen, das lange Zeit die wichtigste, gewinnbringendste und traditionsreichste Siemens-Sparte war. Ein Geschäft, von dem es oft heißt, es stecke in der Dauerkrise, weil die Welt heutzutage mehr Windräder als Gasturbinen brauche. Joe Kaeser erinnerte in der heutigen Pressekonferenz daran, dass von den rund 350.000 Siemens-Beschäftigten noch immer 80.000 in der Kraftwerkssparte arbeiten. Sie seien erstklassige Mitarbeiter.
Die gute Geschäfte machen und die, man gab es gar nicht, den Gewinn von 114 auf 156 Millionen Euro gesteigert haben. Bei einer Marge von immerhin 5,6%. Also ich glaube, dass viele Wettbewerber sich wirklich wünschen würden, dass sie auch so kriseln.
Kaeser redet die Braut vor dem Börsengang schön. Tatsache ist, Siemens will die Kraftwerkssparte möglichst bald loswerden und verschenkt die Aktien der neuen AG an die Siemens-Anteilseigner, so wie schon bei Osram. In den vergangenen Monaten hat Siemens in der Gas and Power Division 1000 Stellen abgebaut. Im gesamten Konzern allerdings stellt Siemens netto Mitarbeiter ein.
Wir hatten 5100 Kolleginnen und Kollegen mehr bei Siemens zum 31.03.2019 als zum 30.09.2018.
In Deutschland hat Siemens in diesem Zeitraum 2700 Menschen neu eingestellt, denn es läuft gut bei den Siemensianern. Der Umsatz des Technologiekonzerns legte im zweiten Quartal um 4% auf knapp 21 Milliarden Euro zu. Die Auftragslage zog weiter an und stieg um rund 6% auf 23,6 Milliarden Euro. Und das operative Ergebnis lag mit rund 2,4 Milliarden Euro um 7% über dem Vorjahresquartal.
Das war ein hervorragendes Quartal. Das kann man daran festmachen, dass die Zahlen zumindest über den Erwartungen lagen, die die Analysten vorab sich zurechtgelegt haben.
Zudem sind die Siemens-Zahlen besser als die der meisten Wettbewerber. Vor allem Hauptkonkurrent General Electric aus den USA hinkt Siemens inzwischen weit hinterher. Von Krise ist bei den Münchnern derzeit nichts zu spüren. Gute Voraussetzungen also für Kaesers Konzernumbau, wenngleich der Siemens-Chef einräumt, dass die konjunkturellen Hochzeiten der Branche erstmal vorbei seien. Zwar gibt es neue Großaufträge, etwa für ein Flüssiggasprojekt in Brasilien und den Aufbau der Stromversorgung im kriegszerstörten Irak, aber die politischen und weltwirtschaftlichen Turbulenzen, etwa im Handelsstreit zwischen den USA und China, werden nicht spurlos an Siemens vorübergehen.
Über die Siemens-Umbaupläne und die Bilanzzahlen war das Michael Watzke. Umbau auch in der Automobilindustrie? Ganz so weit ist es noch nicht. Aber die deutschen Automobilbauer scheinen die Zeichen der Zeit allmählich zu verstehen. Sie investieren in die Elektromobilität. Porsche will in Leipzig ab 2022 den kleinen Geländewagen Macan nur noch als reines E-Auto produzieren. VW rüstet für 1,2 Milliarden Euro sein sächsisches Werk in Zwickau komplett um. Dort sollen dann jährlich 330.000 Elektroautos vom Band rollen. Allerdings, die Batteriezellenproduktion überlassen die Autobauer anderen, zum Beispiel einem US-Spezialisten. Der hat heute verkündet, in Sachsen-Anhalt ein Batteriewerk zu bauen und will 600 Arbeitsplätze in Bitterfeld schaffen. Unser Landeskorrespondent Christoph Richter war dabei.
Für Sachsen-Anhalt ist es eine gute Nachricht. Der aus dem kalifornischen San Francisco kommende US-Hersteller Farasis will im anhaltischen Bitterfeld ein Batterienwerk für Elektroautos bauen. Nach eigenen Angaben ist man der global führende Hersteller von Batterien für Elektrofahrzeuge und besitzt bereits 2 Produktionsstätten in China. Jetzt will man nach Unternehmensangaben mehr als 500 Millionen Euro in Sachsen-Anhalt investieren. Bis 2023 soll das Werk fertig sein. Mehr als 600 Arbeitsplätze sollen geschaffen werden. Und man hat auch schon einen Slogan bereit. Aus dem früheren Solar Valley in Bitterfeld soll jetzt das Energy Valley werden. So formuliert es zumindest der studierte Produktionstechniker Sebastian Wolf, Geschäftsführer beim Batterienspezialisten Farasis Energy Europe.
Ganz wichtig, nicht nur Module, sondern wir werden auch Batteriezellen dort fertigen. Das ist ja eigentlich die Kernkomponente einer Batterie. Mit einem Ziel, dass wir in 2022, 2023 mit 6 Gigawattstunden anfangen werden und das kontinuierlich auf bis zu 10 Gigawattstunden erweitern.
Damit ließen sich etwa 60.000 bis 80.000 E-Autos ausstatten. Doch über dem Ganzen schwebt das Damoklesschwert des geplatzten Bitterfelder Solarmärchens, der gescheiterten Solarzellenproduktion. Bereits um die Jahrtausendwende träumte man in Bitterfeld den Traum des Aufschwungs einer blühenden Landschaft in der ostdeutschen Tiefebene. Am Ende entpuppte es sich als zu teurer Produktionsstandort. Asien bremste Sachsen-Anhalt aus. Nichts blieb übrig, stattdessen hat man das Forschungs-Know-how abgeschöpft, weshalb nun Befürchtungen existieren, dass die Unternehmensansiedlung nicht nachhaltig, dass Sachsen-Anhalt nur eine verlängerte Werkbank sei. Sebastian Wolf vom US-Batterienhersteller Farasis schüttelt den Kopf.
Eine Batteriezellfertigung und auch eine Batteriemodulfertigung, da ist kein Handwerker mehr drin, sondern das sind alles schon gelernte Mitarbeiter, schon höhere Qualifikationen, die man benötigt. Am Ende sind es, und das muss man ja sagen, sind es automatisierte Fertigungsstraßen, die muss man bedienen.
Der wirtschaftspolitische Sprecher der oppositionellen Linkspartei im Magdeburger Landtag, Andreas Höppner, fordert vom US-Hersteller gut bezahlte Arbeitsplätze. Andernfalls würde Sachsen-Anhalt seinen Ruf als Niedriglohnland verfestigen. SPD-Wirtschaftsminister Armin Willingmann warnt dagegen, sich von depressiven Fehlentwicklungen der Vergangenheit leiten zu lassen. Hier habe man es mit der in Sachsen-Anhalt größten Unternehmensansiedlung seit 15 Jahren zu tun.
Das ist ja gut durchleuchtet, das ist vor allen Dingen auch gut begleitet worden aus den unterschiedlichen Einrichtungen dieses Landes bis hin in die Spitze des Wirtschaftsministeriums. Und vor dem Hintergrund bin ich optimistisch, dass das eine vernünftige Entwicklung nimmt und wir keine Parallele zu einem früheren Projekt erleben.
In Sachsen-Anhalt hofft man auf sogenannte Sogeffekte, dass sich jetzt auch andere Zulieferer im Energiebereich hier ansiedeln. Stichwort Clusterbildung. Die Nähe zur Hochschule Anhalt, zu den Fraunhofer-Instituten, zur Universität Halle wird als Chance wahrgenommen, den Wissenschaftsstandort Sachsen-Anhalt zu stärken, unterstreicht Jürgen Ude, Staatssekretär im Magdeburger Wirtschafts- und Wissenschaftsministerium und formuliert im gleichen Atemzug Forderungen an das kalifornische Unternehmen.
Unser Hauptanliegen, Herr Wolf, ist es, das Thema Forschungsstandort und Forschungsheadquarter nach Sachsen-Anhalt zu holen.
Über Kunden und ob es bereits Lieferverträge gibt, dazu will man sich beim kalifornischen Batterienspezialisten nicht äußern. Sachsen-Anhalt fordert das Vorhaben mit 30 Millionen Euro.
Der US-Batteriehersteller Farasis investiert in Bitterfeld, Christoph Richter berichtete. Haushalte mit geringem Einkommen, die zur Miete oder im eigenen Eigentum wohnen und keine Unterstützung wie zum Beispiel Hartz IV bekommen, die erhalten Wohngeld. Einen staatlichen Zuschuss, der angesichts steigender Mieten dringend angehoben werden sollte. Heute hat das Bundeskabinett eine entsprechende Reform beschlossen. Panayotis Gavrilis berichtet.
Es ist lange vernachlässigt worden. Nun soll nach der letzten Reform von 2016 das Wohngeld angepasst werden. Für den Zeitraum ab 2020. Das Ziel, mehr Menschen sollen von dieser Sozialleistung profitieren und vor allem, es soll mehr Geld geben. Die Bundesregierung will das Wohngeld zudem an die Mietentwicklung anpassen. Und das nicht wie bisher in unregelmäßigen Abständen, sondern, so Bundesbauminister Horst Seehofer,
das Wohngeld soll künftig alle 2 Jahre an die eingetretenen Miet- und Preisentwicklungen angepasst werden. Das heißt, schon nach 2 Jahren wird es zu einer Dynamisierung kommen. Die ist im Gesetz als Auftrag festgelegt. Und auch darüber bin ich sehr froh.
Für einen 2-Personen-Haushalt, so rechnet das Seehofers Bauministerium vor, soll das Wohngeld in Zukunft um etwa 30% steigen. Das heißt von derzeit 145 im Monat auf 190 Euro. Wie viel Geld auf dem Konto am Ende tatsächlich landet, hängt aber von vielen Faktoren ab. Wie hoch ist die Miete, das Gesamteinkommen, wie viele Menschen leben im Haushalt und in welcher Stadt liegt die Wohnung? Für Horst Seehofer bleibt das Wohngeld unverzichtbar.
Seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland hat auch das Wohngeld eine wichtige soziale Funktion, was gesellschaftspolitisch auch ungemein wichtig ist, dass auch bei steigenden Mieten die Menschen praktisch nicht gezwungen werden, ihr Lebensumfeld wegen der steigenden Mieten zu verlassen, sondern dass sie in der vertrauten Umgebung weiter leben können.
Knapp 660.000 Haushalte werden das neue Wohngeld in Anspruch nehmen, prognostiziert das BMI. Zudem soll eine sogenannte siebte Mietenstufe hinzukommen, um höhere Mieten in angespannten Märkten zu berücksichtigen, heißt es. Kosten soll das Ganze für das nächste Jahr rund 1,2 Milliarden Euro. Die Mehrausgaben von insgesamt 214 Millionen Euro teilen sich Bund und Länder. Grundsätzlich ist die Wohngeldreform zu begrüßen, sagt Verena Bentele vom Sozialverband VdK.
Klar ist, die Menschen, die Wohngeld beantragen, sind darauf angewiesen und brauchen das, um überhaupt ein Dach über dem Kopf zu haben. Was aber natürlich das Grundproblem nicht löst, dass wir zu wenig bezahlbaren Wohnraum haben.
Es müsse mehr in den sozialen Wohnungsbau investiert werden, fordert Bentele. Der Berliner Mieterverein vermisst bei der Reform, dass es keinen Zuschuss für Heizkosten gibt und fordert, das Wohngeld jährlich an die Verbraucherpreise zu koppeln. Das heißt, steigen die Verbraucherpreise, muss das Wohngeld automatisch erhöht werden. Rainer Wild, Geschäftsführer des Berliner Mietervereins, stuft aber auch grundsätzlich die Wirkung des Wohngeldes als begrenzt ein.
Weil zum einen die Unterstützung viel zu gering ausfallen und zum anderen es auch ja nicht angehen kann, dass immer höhere Mietsteigerungen der Vermieter dann nicht nur von den Mietern selbst bezahlt werden, sondern auch noch von Seiten des Staates mitfinanziert werden.
Die Grünen-Bundestagsfraktion hätte sich zudem eine sogenannte Klimakomponente gewünscht. Das heißt, Mieter, die nach einer energetischen Modernisierung mehr Miete zahlen müssen, sollten stärker über das Wohngeld abgesichert werden.
Das Wohngeld soll ab Januar 2020 steigen. Panayotis Gavrilis war das dazu. US-Präsident Donald Trump hatte vor 3 Tagen überraschend für Freitag neue Zölle auf chinesische Importe angekündigt. Nun macht er ernst. Mehr dazu in den Wirtschaftsnachrichten mit Sandra Pfister.
Ja, das geht aus einem Eintrag im US-Bundesregister hervor. Schon übermorgen sollen die höheren Abgaben auf chinesische Importe in Kraft treten. Es geht um eine Erhöhung von 10% auf 25%. Für morgen und übermorgen ist ja eine neue Gesprächsrunde zur Lösung des Streits in Washington geplant. Trump hat aber heute nochmal die Führung in Peking in einem Tweet davor gewarnt, auf Zeit zu spielen, in der Hoffnung darauf, dass demnächst Demokraten an die Regierung kommen. Mitten im Handelsstreit muss China jetzt übrigens einen Exporteinbruch verkraften, einen, der unerwartet kommt. Die Ausfuhren gingen im April binnen Jahresfrist um 2,7% zurück. Experten hatten hingegen mit einem deutlichen Anstieg um 2,3% gerechnet. Der bevorstehende Börsengang des US-Fahrdienstleisters Uber wird von einem Streik der Fahrer und Protesten in einer Reihe von US-Großstädten getrübt. Die Organisatoren riefen die Fahrer von Uber, Lyft und anderen Apps vermittelten Diensten für heute zu Streiks auf. Die Fahrer wollen an den Einnahmen höher beteiligt werden und fordern eine bessere Jobsicherheit. Vor dem noch in dieser Woche geplanten Wall Street-Debüt ist Uber bei den Fahrern die Aufmerksamkeit sicher. Der Handelskonzern Metro und ein Konsortium um den Immobilieninvestor Redos machen in ihren Gesprächen um einen Verkauf der Supermarktkette Real-Insidern zufolge deutliche Fortschritte. Redos steuere auf exklusive Gespräche mit Metro zur Übernahme Reals zu, sagten mehrere mit dem Vorgang vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Die anhaltende Schwäche der Automobilindustrie belastet weiter den Lichtkonzern Osram. Auch der schwächere Absatz von Smartphones und Allgemeinbeleuchtung wirkt sich negativ aus. Der Umsatz im 2. Quartal des laufenden Geschäftsjahres ging im Vergleich zum Vorjahr um 8% zurück, teilte das im MDAX notierte Unternehmen mit. Es ist ein Frontalangriff auf den Wirtschaftsminister. Die Familienunternehmen legen in ihrer Kritik an den wirtschaftspolitischen Thesen von Peter Altmaier nach. Dieser agiere defensiv ängstlich. Sie fordern unter anderem Maßnahmen für steuerliche Entlastungen und gegen hohe Stromkosten. Sie bleiben ferner bei ihrer Fundamentalkritik am Ministerpapier, sein Ansatz, planwirtschaftliche und protektionistische Elemente anderer Wirtschaftssysteme nachzuahmen, sei ein ängstlich wirkender Irrweg.
Sandra Pfister mit den Wirtschaftsnachrichten. Es ist nicht mehr lange hin bis zur Europawahl Ende Mai, die in diesem Jahr durch die doch noch Teilnahme der Briten eine besondere Bedeutung bekommt. Um dem Wahlvolk in Erinnerung zu rufen, wie sehr Europa, wie sehr auch jeder und jede Einzelne von der EU profitiert, hat die Bertelsmann Stiftung eine Studie veröffentlicht mit der Fragestellung: Was bringt der EU-Binnenmarkt den Bürgern? Die Antwort: unter anderem mehr Einkommen. Roswitha Böhm berichtet.
Der freie Handel innerhalb der EU beschert jedem Deutschen im Schnitt über 1.000 Euro mehr Einkommen im Jahr als ohne EU-Binnenmarkt. Zu dem Ergebnis kommt eine Studie der Bertelsmann Stiftung. Allerdings gibt es bei den Einkommensgewinnen große regionale Unterschiede, sagt der Leiter der Studie, Dominik Ponatu.
Je exportorientierter man ist, je stärker der Mittelstand ist, je wettbewerbsfähiger die Firmen sind, desto stärker profitiert man.
In Deutschland führt der Regierungsbezirk Oberbayern die Liste mit knapp 1.500 Euro Einkommen mehr pro Kopf im Jahr an. Danach folgen die Regionen Hamburg und Stuttgart. Vergleichsweise wenig profitieren die neuen Bundesländer. In Brandenburg und Sachsen-Anhalt liegen die Einkommensgewinne unter 700 Euro pro Person jährlich.
Hier ist es wichtig, gegenzusteuern durch einen Infrastrukturausbau, gerade in Regionen, die schlechter an den Wettbewerb angebunden sind. Dazu gehört aber auch die digitale Infrastruktur. Die muss sich deutlich verbessern, um dafür zu sorgen, dass Unternehmen sich dort stärker ansiedeln.
Im EU-Vergleich gehört Deutschland zu den 10 Ländern, die finanziell am stärksten vom gemeinsamen Binnenmarkt profitieren. Das liegt auch an der geografischen Lage, denn laut Studie haben zentral gelegene Staaten einen Vorteil gegenüber der Peripherie. Und die großen Gewinner sind überraschenderweise nicht die größten Volkswirtschaften, sagt Studienleiter Ponatu.
Einige Regionen profitieren in besonderem Maße. Das sind vor allem kleine Volkswirtschaften, die hochtechnologisiert, exportorientiert und international sind.
Darunter Luxemburg und Irland. Die stärksten Einkommensgewinne kann die Schweiz verbuchen, die zwar kein EU-Mitglied, aber Teil des Binnenmarktes ist. Insgesamt kommt die Studie zu dem Ergebnis, europaweit profitieren alle Länder vom freien Handel. Das aber unterschiedlich stark und die Unterschiede nehmen zu, was sich laut Dominik Ponatu auch auf die politische Stimmung auswirken könnte.
Keiner möchte die abgehängten Regionen durchfinanzieren. Gleichzeitig merken die Menschen in den abgehängten Regionen, dass sie politisch nicht priorisiert werden. All das ist eine sehr, sehr schwierige Melange und führt dazu, dass Populismus durchaus gestärkt werden könnte.
Um zu berechnen, wie stark sich der EU-Binnenmarkt auf das Einkommen der Europäer auswirkt, haben die Forscher eine Simulation zugrunde gelegt.
Vergleichswert ist immer eine Welt, in der es keinen EU-Binnenmarkt gibt. Und berechnet haben wir das, indem wir uns angeschaut haben, wie viel an zusätzlichen Kosten des Handels würden auftreten, wenn es den Binnenmarkt nicht mehr gäbe.
Derzeit hypothetisch, klar, außer für Großbritannien. Laut Studie würde jeder Brite im Schnitt rund 775 Euro an Einkommen im Jahr verlieren, wenn das Land aus der EU austritt.
Roswitha Böhm über die Bertelsmann-Studie zum EU-Binnenmarkt und die Auswirkungen auf das Einkommen. Es gab auch heute wieder Proteste anlässlich der Hauptversammlung der Allianz. Schon lange versuchen Klimaschützer allgemein, Unternehmen unter Druck zu setzen, damit sie sich von umstrittenen, oftmals auch klimaschädlichen Aktivitäten und Kapitalanlagen trennen. Die Allianz hat nun erklärt, ihr dreistelliges Milliardenvermögen bis 2050 klimaneutral anzulegen. Außerdem will der Versicherer bis 2023 den gesamten Stromverbrauch seines Konzerns aus erneuerbaren Energien decken. Es gab dennoch Kritik von Aktionärsaktivisten. Die Anleger indes waren zufrieden.
Die Hauptversammlungssaison verläuft dieses Jahr recht turbulent. Bayer-Chef Baumann wurde wegen der teuren Monsanto-Übernahme als ersten DAX-Vorstand überhaupt die Entlastung verweigert. Die Autobosse müssen ihren Aktionären massive Gewinneinbrüche und Dividendenkürzungen erklären. Deutsche Bank-Vorstand Savings sucht noch immer ein Zukunftskonzept für seine angeschlagene Bank. All diese Probleme kennen die Aktionäre der Allianz nicht.
Der wird vor 10 Jahren gekauft um 89, jetzt sind sie tot bei 210. Und da war eine gute Dividende.
Man muss eben also frühzeitig dran denken, in Aktien zu investieren, um eben später dann Dividenden zu akquirieren. Das ist sozusagen wie eine Zusatzrente. Wer kriegt heute noch eine Zusatzrente?
Für Allianz-Chef Oliver Bäte war die Hauptversammlung ein Heimspiel. Auch Aktionärsschützer wie Daniela Bergdolt von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz haben in diesem Jahr nichts zu kritisieren.
Ich glaube, er macht einen guten Job und er greift auch durch. Ich meine, gerade in einer guten Zeit kann man sowas durchsetzen. Das macht er jetzt zum richtigen Zeitpunkt, ja.
Bei einem Kurs von über 200 Euro, dem höchsten seit fast 20 Jahren und einer Rekorddividende von 9 Euro je Aktie, trat Allianz-Chef Oliver Bäte entspannt vor seine Aktionäre. Der Aufsichtsrat hatte zuvor seinen Vertrag um 5 Jahre bis 2024 verlängert.
Wir haben natürlich nicht vor, jetzt nachzulassen. Wir wollen Ihre Allianz weiter vereinfachen. Wir nennen die Formel einfach gewinnt. In unserer Gruppensprache Englisch heißt das Simplicity Wins.
Zentrales Projekt ist dabei die Gründung des Direktversicherers Allianz Direkt.
Er wird Ende diesen Jahres an den Start gehen und eine Zielgruppe bedienen, die wir bisher etwas vernachlässigt haben. Digital affine Kunden, die beim Versicherungskauf und im Service gerne alles oder vieles selber machen möchten. Diese Zielgruppe sucht einfachen Kontakt rund um die Uhr, einen günstigen Preis und sehr passgenaue Angebote.
Kleineren Unternehmen, also Handwerkern, Friseursalons, Schreinereien, Schneidereien, soll der Zugang zu dringend benötigten Versicherungen erleichtert werden. So wird der Fragenkatalog zur eigenen Risikoeinschätzung von 40 Fragen auf 2 reduziert. Österreich ist hierbei der erste Testmarkt. Beim Thema Klimaschutz sieht sich Allianz-Chef Bäte als Vorreiter. Er hat neue Ziele gesetzt.
Wir wollen bis 2023 unseren Energieverbrauch zu 100% aus erneuerbaren Energiequellen beziehen und bis 2050, wie Sie wissen, sämtliche Vermögenswerte der Allianz klimaneutral gestalten. Sämtliche Vermögenswerte der gesamten Gruppe.
Der Versicherer hatte schon vor einem Jahr angekündigt, bis 2040 keine Umsätze mehr mit Versicherungen für Kohlekraftwerke machen zu wollen. Beim Ausblick auf das laufende Jahr blieb Oliver Bäte betont vorsichtig. Der Vorjahresgewinn soll wiederholt werden, die Dividende zumindest gleich hoch bleiben.
Rigobert Kaiser war das über die Allianz Hauptversammlung. Und damit direkt zu meinem Kollegen Jan Plate aus Börsenparkett nach Frankfurt am Main. Hohe Dividenden kommen ja eigentlich immer gut an. Spiegelt sich das im Aktienkurs entsprechend?
Ja, also heute hilft das nicht. Die Aktie der Allianz mit einem kleinen Minus und auch für den anderen Rückversicherer im DAX geht es nach unten. Das ist der weltgrößte Rückversicherer Münchner Rück. Höhere Katastrophenschäden haben zum Jahresstart einen deutlichen Gewinnrückgang eingebrockt. Denn für die Anteilsscheine geht es um fast 1% nach unten, auch wenn die Prognose für das Jahresergebnis bestätigt wurde.
Schauen wir auf Siemens, ein Konzern im Umbruch mit hohen Stellenstreichungen. Für Aktionäre zählt aber mehr, dass es vorangeht mit der Abspaltung der Kraftwerkssparte. Insofern ein guter Tag?
Ja, insofern ein guter Tag. Auch im Börsengespräch der Sendung am Mittag hatte sich ja Stefan Schöppner von der Commerzbank positiv zu den Geschäftszahlen geäußert, ähnlich wie Kollegen anderer Häuser. Außerdem hat auch Schöppner den Schritt der Abspaltung der Energiesparte als wichtig und richtig bezeichnet, was Anleger an der Börse honorieren. Und die Siemens-Aktie mit jetzt einem satten Plus von 5%.
Der Zahlungsabwickler Wirecard hat schwere Zeiten hinter sich. Ist das endgültig vorbei?
Na, das bleibt natürlich schon interessant, ob da nochmal wieder vielleicht auch was kommt. Also jedenfalls im Moment erstmal gibt es für Experten überraschend positive Geschäftszahlen. Wegen des boomenden Onlinehandels erwartet Wirecard in diesem Jahr noch einen stärkeren Gewinnanstieg. Und die Anleger sind ganz angetan. Die Aktie verbessert sich um fast 5%. Außerdem dem Chef Markus Braun zufolge wird ein Aktienrückkauf geprüft. Und Wirecard hatte ja vor 2 Wochen eine Partnerschaft mit dem japanischen Technologiekonzern Softbank bekannt gegeben. Und da sagt Braun, führe Wirecard bereits Gespräche mit 6 bis 8 Unternehmen, an denen Softbank beteiligt ist. Namen wurden nicht genannt, aber es handelt sich um Firmen nicht nur in Asien, sondern auch in Europa und den USA.
Dann schauen wir doch mal auf den Gesamtmarkt. Hat er profitiert von guten Unternehmensberichten?
Ja, das hilft. Auch die deutlichen Gewinne der Siemens-Aktie, die schieben den DAX an. Der DAX verbessert sich um fast 1% auf 12.193 Punkte.
Dann sollten wir vielleicht die Commerzbank nicht vergessen. Sie hat im ersten Quartal weniger verdient, sieht sich aber trotzdem auf Kurs. Wie kommt das denn an?
Ja, also Gewinneinbruch bei der Commerzbank, aber eben nicht so schlimm wie befürchtet. Und es läuft eben besser als gedacht. Ja, die Aktien der Commerzbank, die springen heute doch ein bisschen nervöser zwischen Plus und Minus hin und her. Jetzt im Moment notieren sie etwas höher und können sogar fast 1% zulegen.
Dann fehlen uns noch zum Schluss Euro und der Goldkurs und auch die Staatsanleihen.
Ja, zunächst der Euro, der kann etwas zulegen auf 1,1197 $. Die deutsche Industrie hat ihre Gesamtproduktion im März überraschend gesteigert, hilft dem Euro. Der Goldpreis kann etwas steigen. Der Goldpreis notiert bei rund 1.283 Dollar. Und die deutschen Staatsanleihen, die sind heute und weiter auch deutlich gefragt. Die durchschnittliche Rendite von deutschen Staatsanleihen geht dementsprechend weiter zurück und rutscht tiefer ins Minus auf nun minus 0,11%.
Börseninformationen von Jan Plate. Danke nach Frankfurt. Und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Hier folgt gleich Kultur heute. Ein Thema dann, Neues zum Führerbaudiebstahl. Und dann mit Maya Elmreich. Ich bin Ursula Mense. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend.